Sehr geehrte Frau Völkers, sehr geehrter Herr Steeg, liebe Frau Kisseler, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen vor allem. Ich möchte Sie nun als Dritte im Bunde ganz herzlich im Namen des Dachverbandes der Deutschen Kunstvereine zu dieser Tagung begrüßen. Und eingangs, Herr Steeg, die Sachlage ist viel komplizierter, als wie Sie das geschildert haben. Und ich hoffe, dass die Tagung hierzu einiges an Einblicken geben wird und gerade auch zu der Heterogenität der Fragen und der Heterogenität der gesellschaftlichen Situation von Non-Profit-Institutionen im Kunstbereich das eine oder andere hinzufügen wird. Kunstvereine gibt es schon seit über 200 Jahren. Die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Kunstvereine als Dachverband wurde allerdings als Zusammenschluss erst 1980 gegründet und versteht sich seither als Lobbyorganisation für die Interessen der mittlerweile über 270 Mitgliedern angeschlossenen Kunstvereinen. Und in denen wiederum sind ca. 120.000 Bürgerinnen und Bürger organisiert. Und das, denke ich, dieses bürgerschaftliche Engagement ist nicht nur das Erkennungszeichen der Kunstvereine, sondern auch der Motor für Qualifizierung, Professionalisierung, Erfahrungsaustausch und Netzwerkbildung. Die Geschichte der gesellschaftlichen Bedeutung von Kunstvereinen hatte Höhen und Tiefen. Zuletzt, denke ich, ist vor allem in den 80er Jahren und den 90er Jahren viel darüber spekuliert worden, ob das Modell der Kunstvereine eigentlich noch eine angemessene Form sei, um sich den rasanten Entwicklungen der zeitgenössischen Kunstpräsentation widmen zu können. Museen, Kunsthallen, Galerien, Gründungen schienen von größerer Bedeutung zu sein als ein Verein. Aber gerade in letzter Zeit nehmen wir wieder viele Neugründungen auf im Dachverband. Eines unserer jüngsten Mitglieder ist zum Beispiel der Kunstverein St. Pauli, der mit dem Ehrgeiz angetreten ist, mitten auf der Reeperbahn in Hamburg einen Ort für zeitgenössische Kunst zu etablieren. Solche Beispiele geben für mich und meine Kolleginnen und Kollegen Anlass zur Hoffnung, dass die doch sehr traditionsreiche Einrichtung Kunstverein jung bleiben und mit kreativen Konzepten ihren Stellenwert in der Kunstlandschaft nicht nur behaupten, sondern, finde ich, auch neu und zeitgemäß definieren wird. Das Modell eines Kunstvereines, der sich der Förderung zeitgenössischer Kunst verschrieben hat, ist eine speziell deutsche Konstruktion. Die meisten von Ihnen werden das wissen. Ich selber bin hauptberuflich Leiterin der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst hier in Berlin und erfahre wöchentlich das Erstaunen und die Bewunderung unserer internationalen Besuchergruppen über diese irgendwie ja auch verrückte Konstruktion. Verrückt nenne ich diesen ureigenen Widerspruch, in dem wir arbeiten. Wir kennen alle die Vereinskonstruktion mit ihren Gremien und Satzungen, die das Arbeiten im Verein ja nicht immer gerade, zum Vergnügen macht. Alles wird diskutiert, jede Entscheidung muss begründet werden, immer ist irgendein Mitglied bei irgendeiner Sitzung nicht dabei gewesen, hat irgendwas nicht verstanden. Die Auseinandersetzungen werden aber in der Regel und überwiegend über Kunst, die Präsentation und die Vermittlung zeitgenössischer Kunst geführt, mit dem Ziel und Zweck der Kunstvereine. Und das, finde ich, ist der Widerspruch par excellence. Der Streit über Kunstentwicklung und unterschiedliche Auffassungen zu zeitgenössischem künstlerischem Schaffen haben die Kunstvereine zu exemplarischen Foren einer demokratischen Auseinandersetzung mit Kunst und über Kunst gemacht. Und ich würde sogar die These behaupten, dass Reden und Diskutieren über Kunst, was zum Beispiel in anderen Ländern weitgehend unbekannt ist, auf diese Weise Eingang in unsere gesellschaftlichen Verhaltensweisen gefunden hat. Ein Dachverband, der sich als Lobbyorganisation versteht, muss auch in die Zukunft schauen und kann nicht immer nur danach fragen, welche Bedeutung Kunstvereine als eine von vielen Non-Profit-Kunstinstitutionen heute haben. Als genauso wichtige Frage bewegt uns auch, ob sie auch für die folgenden Generationen noch Bedeutung haben kann, und zwar für die folgenden Generationen der Künstler und auch der Bürger. Im Schlussbericht der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland wird auf die an Bedeutung gewinnende Wachstumsbranche Kulturwirtschaft hingewiesen. Gleichzeitig wird da aber auch folgende Verpflichtung formuliert. Ich zitiere: Es ist Aufgabe der Kulturpolitik, nicht nur ökonomisch begründete Ziele zu verfolgen. Gerade die Förderung der kulturellen Ausdrucks- und Präsentationsformen, die sich nicht verkaufen, gehört zu den Kernaufgaben der öffentlichen Förderung von Kultur. Der Auftrag des Kulturstaates besteht auch darin, den Eigenwert und damit auch den häufig unbequemen Eigensinn der Kultur vor dem marktgesteuerten Blick auf den vermeintlichen Massengeschmack zu schützen. Nur mit öffentlicher Unterstützung kann die Kultur einer problematischen Nivellierung kultureller Standards entgegenwirken und ihre Bedeutung als identitätsfördernder Faktor in einer demokratischen Gesellschaft erhalten. Soweit das Zitat. Das ist nun ein klares politisches Bekenntnis. Aber, und nun kommen die Fragezeichen, was bedeutet das eigentlich, übertragen auf den Alltag? Im Umgang und in der Förderung, Vermittlung und Präsentation von zeitgenössischer Kunst. Wie verändern sich die gesellschaftlichen Werte und Sichtweisen? Was ist kennzeichnend für den Massengeschmack? Und welches Niveau ist als kultureller Standard anzustreben? Boris Groys beschreibt in seinen Ausführungen zur Politik der Unsterblichkeit das vorherrschende Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst als eines, das weitgehend nicht vom inneren philosophischen Wert der Kunst bestimmt wird. Kunst werde, so Groys, in unserer Gesellschaft zu einer spezifischen Ware. Die der Kunst innewohnende Fähigkeit, intellektuelle und sensitive Bedürfnisse und Wünsche der Rezipienten zu befriedigen, gerate so gegenüber dem merkantilen Aspekt immer mehr in den Hintergrund. Was aber, so fragt er weiter, hat Kunst dem Publikum eigentlich zu sagen, zumal es sich bei dem jetzt vorhandenen Publikum um eine Ansammlung von Menschen handelt, und ich bitte das nachzusehen, die in durchaus absehbarer Zeit alle tot sein werden. Stößt die Kunst nicht etwa vergleichbar mit philosophischen Fragestellungen Themen an, die weit über den momentanen Zeithorizont hinausreichen? Der eigentliche Wert von Kunst ist somit kein ökonomischer, sondern ein Wert, der sich erst für die kommenden Generationen entwickelt. Es macht daher im Rückschluss wenig Sinn, in der Debatte um Kunst, Werte, Gesellschaft nur das gegenwärtige Publikum zu berücksichtigen. Kunstwerke zu realisieren heißt ja immer auch, darauf zu hoffen, dass Produkte oder auch Ideen entwickelt werden, die ihre gegenwärtigen Konsumenten überleben werden. Und sich notwendigerweise daher an noch nicht geborene Betrachter wenden. In diesem Sinne stellt sich dann auch die Frage, inwieweit gelingt es uns in der Gegenwart, die der Kunst innewohnenden Potenziale so zu befördern und oder zu bewahren, dass sie auch von einem zukünftigen Publikum noch wahrgenommen und bewertet werden kann. Auch wenn unsere Gesellschaft immer weniger Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen scheint und Politik sowie Handlung von dem Gegenwärtigen diktiert werden, muss die Kunstproduktion ein Ort der Utopieproduktion bleiben. Niemand hat das treffender formuliert als Heiner Müller. Ich zitiere: Das Einzige, was Kunst kann, ist Sehnsucht wecken nach einem anderen Zustand der Welt. Und diese Sehnsucht ist revolutionär. Verfolgt man daher die ökonomisierten Entwicklungen des Kunstmarktes in den letzten Jahren, scheint einerseits die Utopieproduktion immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Andererseits sind wir mit Prozessen konfrontiert, die erst durch die Bedingungen einer hochkapitalisierten, globalisierten Gesellschaft strukturell möglich werden. Nie zuvor haben Kunstwerke zeitgenössischer Künstler derart atemberaubende Preise erzielen können. Noch nie wurde Kunst scheinbar schonungslos zur Ware der absoluten Luxusklasse erklärt. Die Marktentwicklungen gieren nach neuen Absatzmärkten und befördern zur permanenten Wertsteigerung, Ranking und Hitlisten der vermeintlich Besten. Die daraus folgenden Beobachtungen sind verwirrend. Wir kennen das alle, Rekordergebnis für einen diamantenbesetzten Schädel, Auktionshäuser, die Galerien gründen, Künstler, die Unternehmen gründen, um ihre eigenen Werke wieder zurückzuersteigern. Im Grunde genommen wird kein Trick ausgelassen, um die explodierenden Marktpreise nicht noch weiter nach oben zu treiben. Begleitet alles von einer geradezu hysterisierten medialen Berichterstattung, die Kontexte oft eher verschleiern als erhellen. Letztendlich wird Kunst natürlich immer mit einem Zweck produziert, der sich im Grunde für eine der zwei Öffentlichkeiten oder Richtungen entscheiden muss. Entweder ist es die Kunstware für den Kunstmarkt oder die Kunstidee für ein politisches, ideelles, sensitives Ziel. Es hat immer Künstler gegeben, die sich sowohl für das eine als auch das andere oder auch parallel für beides entschieden haben. Allerdings spielen im Moment diejenigen eher im Backstage der Wahrnehmung, die sich nicht als Markt- oder Machtzulieferer verstehen, sondern mit ihren Strategien, ihren Ideen und Aktionen in dialogischen, partizipativen, sozialen Kontexten agieren. Welche Rolle spielt Kunst eigentlich als Bereicherung der individuellen Lebensentwürfe, um sich in einer immer komplizierter werdenden Welt zurechtzufinden? Wer regelt den Zugang zur Kunst? Welche Öffentlichkeiten setzen sich wie mit Kunst auseinander? In einer Zeit, in der exklusive Sammlermuseen nur wie Pilze aus dem Boden schießen. Kunstwerke hinter Tresortüren verschwinden, um auf Wertsteigerungen wartend einen günstigen Moment zum Weiterverkauf abzupassen. Der Künstler, die Künstlerin als Lieferant oder Lieferantin in diesen möglichen Prozessen spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Überhaupt, die Situation der Künstlerinnen und Künstler wird meistens verdrängt und vergessen. Nach wie vor können schätzungsweise lediglich 6% von ihnen von ihrer Kunst leben. Daran hat auch der boomende Kunstmarkt nichts geändert, sondern eigentlich sogar eher noch verschleiert. Dabei würden sich immer mehr Künstler und Künstlerinnen gerne dieser Form der Enteignung verschließen und sich lieber einer anderen öffentlichen Auseinandersetzung widmen. Selbst in der Gewissheit, dass sie sich lebenslang auf eine abenteuerliche Weise ihre Lebensexistenz sichern müssen, nicht die Teilnahme am Kunstmarktkarussell ist ihr Ziel, sondern die gesamtgesellschaftliche Rezeption und ihr Beitrag zur geistig-philosophischen Auseinandersetzung mit Realität. Unabhängigkeit, Klaus Steg hat es auch schon gesagt, ist ein weiteres Stichwort in diesen Prozessen, sowohl für Künstlerinnen und Künstler als auch für Kunstinstitutionen, im Grunde genommen für alle Beteiligten dieser Auseinandersetzung. Schwindet die Eigenständigkeit mit der finanziellen Abhängigkeit? Kann und will sich eine Gesellschaft einer Kunstproduktion und Präsentation berauben, die nicht ökonomischen Zwängen folgen muss? Welche Auswirkungen auf Rezeption und Produktion ergeben sich aus der Hysterie des Kunstmarktes? Wer wird heute noch Künstler? Wer bestimmt den Wert von Kunst? Gibt es noch so etwas wie nachvollziehbare Bewertungskriterien? Wie definieren sich Kunstinstitutionen in dieser Zeit, in der die Megalomanie der Zahlen das Geschehen auf allen Ebenen beherrscht? Gibt es kunstnahe Kriterien für Erfolg, ohne dass wir auf die Besucherstatistik verweisen müssen? Diese Fragen schwirrten mir durch den Kopf, als ich vor einigen Monaten die erste Skizze zu dieser Tagung niederschrieb. Ich war sicher aus vielen Gesprächen, dass viele mit ähnlichen und anderen Fragen im Moment sich auseinandersetzten. Für die Initiative der Kulturstiftung, dass diese Tagung möglich werde, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Holger Kube-Ventura und ich haben gemeinsam die Konzeption der Tagung entwickelt. Wir beide werden auch gemeinsam durch die Tagung führen. Wir hatten mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Es haben sich so viele angemeldet, wahrscheinlich auch zu den Abendveranstaltungen, dass wir hoffen, dass diese Tagung doch eine erste Hoffnung bieten kann auf einen gemeinsamen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu Kunst, Werte und Gesellschaft. Danken möchte ich übrigens an dieser Stelle ganz herzlich unserem ADKV-Projektbüro, Carina Herring als Projektleiterin und ihrer Mitarbeiterin Inga Oppenhausen. Großer Dank auch an Birgit Anna Schumacher und Uwe Jonas für die Organisation in allen Fragen und die Unterstützung in allen Angelegenheiten. Es wird nicht immer möglich sein, vielleicht enge Situationen zu vermeiden, weil wir die Tagung so offen wie möglich halten wollten, ohne Tagungsgebühren und so weiter. Und ich bitte einfach an den ein oder anderen Stellen des Tagungsablaufes für Nachsicht und um Toleranz gegenseitig. Aber ich denke, das sind wir ja in Kunst- und Kulturzusammenhängen gewöhnt zu improvisieren. Soweit vielleicht ein ganz kleiner Überblick über den Tagungsablauf. Im Fokus des heutigen Tages stehen Beiträge, die eher übergeordneten Fragen des Kunstmarktes oder der gegenwärtigen Kunstentwicklung gewidmet sind. Stefan Schwitt-Wolfen wird gleich reden, ich sage da gleich noch etwas dazu. Annemarie Bonnet wird danach nach Bewertungskriterien fragen, wie oder woher kommen sie? Wie verändern Großausstellungen oder Großevents und Spektakel unsere Wahrnehmung? Wie müssen wir uns alle als unterschiedliche Institutionen, Vertreter dazu verhalten, wird Thema der abendlichen Podiumsdiskussion sein. Am morgigen Samstag stehen dann die Non-Profit-Kunstinstitutionen im Mittelpunkt und da wird sich zeigen, wie heterogen diese Landschaft ist, wie unterschiedlich die einzelnen Akteurinnen und Akteure, übrigens auch Männer, sich versuchen, dieser Situation zu stellen und irgendwie mit den Entwicklungen klarzukommen, um trotzdem neue Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst zu fördern. Performative Vorträge von Stefan Dillemuth und am Sonntag dann von Armin Koczynski werden mit Sicherheit einen sehr eigenen Blick aus der Kunstproduktion selber erlauben. Der morgige Abend wird dann von Stefan Berg noch einmal die Akteure aus den unterschiedlichsten Kunstinstitutionen befragen. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er quasi einen roten Faden in den beiden Teilen der Podiumsdiskussion herleiten wird. Dann freuen wir uns natürlich, dass einige, wir haben es Beobachterinnen oder Beobachter genannt, also Menschen der unterschiedlichsten Professionen und der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche, die Tagung begleiten werden, um am Sonntag dann aus ihrem speziellen Blickwinkel noch einmal zu beurteilen, was sie gehört haben, was fehlt, was ihnen gefehlt hat aus ihren professionellen Bereichen und so weiter. Das sind für die Lehre und Forschung Beatrice von Bismarck, für die Kulturpolitik Stefan Opitz, die Kulturwirtschaft Bernd Fesel, die Kunstkritik Katrin Lorch und Tino Segal und Olaf Nicolai werden die Kunstproduktion vertreten. Hinweisen möchte ich Sie noch abschließend auf ein künstlerisches Rechercheprojekt Dreams of Art Spaces Collected, das im Foyer für Sie aufgebaut wurde. Die beteiligten Künstlerinnen Dorothee Albrecht, Alf Löhr, Andreas Schmidt und Moira Zeutel und viele andere Beteiligten haben Menschen weltweit, Künstlerinnen, Kunstakteure, Vertreter von Institutionen nach ihren Visionen für andere Kunsträume, andere Fördermöglichkeiten für Künstler befragt. Und wir laden Sie herzlich ein, diese Ergebnisse, diese Interviews sich anzuhören. Soweit. Nun kommen wir zum ersten Vortrag. Wo sitzt Herr Schmidt-Wolfen? Eben war er noch da. Ganz hinten. Ich möchte ganz herzlich Stefan Schmidt-Wolfen begrüßen. Er hat lange als freier Journalist und Kunstkritiker gearbeitet, bevor er 1992 bis 2000 Direktor des Hamburger Kunstvereines war. Übrigens an dieser Stelle, wir werden oft von Studentengruppen besucht, die dann natürlich auch immer fragen, was sind diese Kunstvereine eigentlich für Einrichtungen? Und wenn ich dann zurückfrage, welcher Kunstverein Ihnen denn einfällt, dann sagen Sie immer als erstes der Hamburger Kunstverein. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Herr Schmidt-Wolfen, dass das auch mit Ihr Verdienst ist. Denn Sie haben doch in der Zeit, in der Sie Direktor des Hamburger Kunstvereins waren, viele aufsehenerregende Projekte realisiert. Und zwar nicht nur im Kunstraum, sondern auch außerhalb. Daher sicherlich auch eine Ihrer Spezialisierungen für künstlerische Strategien im öffentlichen Raum. Stefan Schmidt-Wolfen ist Rektor der Akademie der Bildenden Künste in Wien seit 2002 und wird nun sprechen zu dem Thema All That Money Can Buy, Kunstförderung, ein Modell auf dem Prüfstand. Herzlichen Dank.